Christian, hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?
Ja, ja, nein, ja, nein. Irgendwie so ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber wir haben uns dieses Jahr mal vorgenommen, wie man das jedes Jahr macht, dass es nicht so materiell sein soll dieses Jahr. Vielleicht klappt es ja dieses Mal.
Ich habe tatsächlich sogar eine lustige Geschichte. Und zwar, wir waren am Wochenende beim Shoppen. Wir haben so einen üblichen quasi Weihnachtsbummel gemacht in der Stadt. Und es war mega voll, einfach generell. Und nachmittags standen wir dann zusammen im Buchladen. Und in größeren Buchläden gibt es ja immer so eine Fachabteilung mit Fachbüchern. Und dann, ich mag die ganz gerne einfach nur, also auch wenn ich nicht immer eigentlich die meisten Themen, die wir so behandeln, lerne ich nicht aus physischen Büchern, sondern wenn, kaufe ich mir mal ein E-Book oder irgendwie aus Online-Kursen oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich finde es manchmal ganz spannend, die ganzen Sachen zu sehen, dann einfach so den Linux-Schinken, irgendwie so 1000 Seiten und quasi nochmal Docker, Kubernetes. Und dann habe ich an dem Regal, mit dem ich da war, gesagt, guck mal, das ist meine Arbeit. Dann habe ich quasi das Linux-Buch einmal rausgezogen, quasi ein bisschen nach vorne, das Linux-Buch, Terraform up and running, die Git-Bibel quasi und sowas, wie so Programming in Go und quasi alles quasi einmal komplett gezogen. Davon weiß ich das hoffentlich das meiste, davon vielleicht nicht so viel. Das war, cool. War aber mal ganz spannend, das ausgedruckt quasi einmal so. Und die hatten echt viel da.
Ja. Ja, das war früher auch immer so. Habe ich immer gerne gemacht, wenn wir mal in der Buchhandlung waren, da einfach mal zu gucken, welche neuen Technikbücher es gibt. Aber das ist zuweilen uninteressant geworden, weil da hast du dann nur die 10. WhatsApp-Bibel für Senioren oder sowas Excel für EinsteigerInnen, Auflage 23. Da gibt es wenig Fach. Also zumindest in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, sehe ich da selten Bücher.
Inzwischen ist der Markt ein bisschen geflutet mit alles mit KI. Mal programmieren mit KI.
Ach, ja.
Python lernen mit KI.
Ja, wir sind da irgendwo falsch abgebogen, befürchte ich.
Ja, oder wir sind auch nicht auf dem richtigen Train. Wir müssen noch aufspringen.
Das ja, können wir uns ja für nächstes Jahr vornehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 139 des Focus on Linux Podcasts. Redaktionsschluss am 14.12.2024 und aufgenommen am 16.12.2024. Mit dabei, habt ihr ihn schon gehört, der Voss Felix.
Hallo.
Und auch heute, denn das ist die letzte reguläre Episode, die wir in diesem Jahr aufnehmen, wieder mit spannenden Themen, beispielsweise
CentOS Stream 10,
Linux 6.12,
Proxmox Backup Server 3.3,
Elementary OS 8,
und NixOS 2411.
Ja, Mensch, ein spannendes Jahr geht zu Ende. Letzte Episode. War ein ganz schöner Marathon diesen Dezember wieder, habe ich so einen Eindruck.
Ja, das ganze Projekt Adventskalender ist wieder leicht aus den Fugen geraten, könnte man sagen. Aber ja, wie bei vielen ein bisschen größeren, auch ein bisschen anstrengenden Projekten, hat doch Spaß gemacht, oder?
Ja, definitiv. Also es ist dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen ausgeartet. Ich weiß, letztes Jahr haben wir das auch schon gesagt, aber dieses Jahr ist es wirklich ausgeartet. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn unsere Zuhörenden diese Episode dann erst im April oder so hören. Denn ich habe schon zugespielt bekommen von einigen. Das Backlog ist sehr, sehr groß.
Das ist zu viel. Einfach zu viel.
Ja, genau. Zu wenig Content schlecht, zu viel Content auch wieder schlecht. Aber ist vielleicht eine gute Überleitung zum ersten Kapitel, nämlich Feedback und Ankündigungen. Feedback gab es nämlich schon einiges, vor allen Dingen zu den Adventskalender-Episoden. Die erste Folge war ja Linux im Schulwesen und da wurde geschrieben, vielversprechender Start, mein liebster Adventskalender nach meinem Schokoladenkalender, freue mich monatlich immer sehr auf neue Folgen vom Focus on Linux Podcast und im Dezember nun täglich. Vielen herzlichen Dank. Das freut uns natürlich zu hören. Also ich finde, das ist ja auch eine große Ehrung, wenn man sagt, direkt nach dem Schokoladen-Adventskalender, dass wir dann kommen. Mhm. Das ist schon schön.
Ja, das ist schon gut. War, glaube ich, spezielles Feedback zur Folge Linux im Schulwesen, oder?
Ja.
Ja. Die hat mir auch sehr gefallen. Ich finde das immer ganz cool, auch mal Folgen so zu hören. Das ist ja für uns auch ein bisschen internes Review, dass wir ja nicht immer gegenseitig bei allen Aufnahmen dabei sind. Und das ist dann mal ganz spannend, seine Kollegen irgendwie zu hören.
Ja. Ja. Ja, ich fand auch den Themenmix einfach super. Also auch so ein schönes Beispiel, dass es auch besser laufen kann. Weil ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, dass Schulwesen und Linux da irgendwie nicht so Hand in Hand gehen. Und da wurde uns ja das Gegenteil bewiesen. Also fand ich auch super.
Ja, das Feedback zur nächsten Folge haben wir zusammen bekommen, ne? Also das ist ein Feedback zu einer Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, zu unserem Interview zu Open-Source-Lizenzen. Genau. Und da haben wir von Florian das Feedback bekommen, dass es eine gute Sendung war und er hat sich bedankt, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Ich hoffe, dass ist bei vielen gut angekommen, weil uns das Thema auch sehr am Herzen lag und auch uns das Interview mit unserem Gast viel Spaß gemacht hat.
Ja, ja, und Florian war auch einer, der uns schlussendlich dazu motiviert hat, muss man mal auch mal ganz ehrlich sagen, weil wir haben ja auch immer mal wieder das Thema so ganz grob angeschnitten in den Newsfolgen und er meinte dann auch so, das und jenes könnte man ja mal beleuchten und ja, und schon ist eine Folge draus geworden, so schnell kann es gehen. Einfach nur ein bisschen Feedback da lassen. Ja, also vielen Dank auch dafür. Dann gab es noch Feedback von der Leo zur N900-Episode. Die sagt nämlich, danke für die spannende Folge. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ich bin mit dem N900 nie warm geworden. Das Nachfolgegerät N9 fand ich hingegen genial. Design-Ikone und super Betriebssystem. Danach gab es bei mir dann das erste Jolla. Das fand ich auch sehr gut. Ab dann Ubuntu Touch und bald das Furiphone. Das Furiphone habe ich noch nicht gehört. Kennst du das?
Nee, noch nicht. Aber später kommen noch News zu Ubuntu Touch.
Ja, siehste, und so schließt sich der Kreis. Ja, Furiphone ist auch ein Anbieter von Smartphones. Man hätte es vielleicht schon vermuten können in dem Kontext. Kannte ich noch nicht die Marke und kann man sich mal anschauen, ist dann auch entsprechend verlinkt.
Genau, ansonsten haben wir noch Feedback bekommen zur Unix-Folge. Ich glaube, da ist auch ein gutes Werk entstanden von fast epischer Länge, oder?
Das war die längste Folge, glaube ich, die wir bisher aufgenommen haben. Und ich habe mir gedacht, oh je, die Leute, die werden dir bestimmt unter die Nase reiben, dass wir uns da nicht kurz gefasst haben. Aber das Feedback fiel dann doch weitaus positiver aus.
Genau, unter anderem hat uns Saskia geschrieben, dass sie die Folge großartig fand und die Gäste und deren spannenden Geschichten zu schätzen wusste. Das finden wir natürlich auch sehr gut. Und ich hoffe, unsere quasi GästInnen fanden das auch sehr, sehr gut. Wir leiten das im besten Fall weiter. Genau, und dann gab es noch ein Feedback zu speziellen technischen Anforderungen. Aber das kannst du vielleicht ein bisschen besser einordnen, weil du ja dabei warst.
Ja, genau. Wir haben uns also ein bisschen auch über Dualboot auf diesen Maschinen unterhalten. Und es ging da auch konkret um die Alpha-Maschinen. Und da ist Saskia sehr umtriebig in dem Gebiet, das weiß ich. Und sie schreibt dann noch weiter, ach ja, Dualboot auf Alpha. Nein, man muss einfach zwischen beiden Firmwares switchen. Das ist ein Befehl bzw. ein Menüpunkt. Aufwendiger ist, dass du aber gegebenenfalls zwei Festplatten brauchst, wenn die Betriebssysteme unterschiedliche Partitionsformate verwenden. Also so ein Compaq Alpha, da kannst du ja wunderbar einen Unix drauf betreiben, also einen x64 oder irgendwie sowas. Und dann machst du dir parallel natürlich noch gerne Linux drauf und dann kannst du das wunderbar switchen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich habe hier nämlich auch eine Compaq Alpha zu stehen und da wollte ich auch mal ein Dualboot drauf einrichten. Da kommt der Tipp genau richtig. Ja, und last but not least haben auch einige unseren Zuhörenden die Anspielung in der einen Episode erkannt. Also das Too Many Open Files war möglicherweise angelehnt an Too Many Tabs. Und das fanden die Leute, die es erkannt haben, auf jeden Fall lustig. Und ich muss auch sagen, ich finde Moritz einfach super lustig. Also mit Moritz eine Konversation führen und dabei ernst zu bleiben, ist echt immer schwierig. Was jetzt nicht so klingen soll, dass er der größte Kasper ist, aber ich finde halt, dass er einen sehr, sehr schönen, spontanen Humor hat. Und den hat er da ganz gut rübergebracht.
Das ist schon echt ganz witzig.
Ja,
ja, wir haben natürlich, sind da tief verwurzelt in verschiedenen Bubbles, also sowohl quasi über Christian die Retro-Hardware-Bubble, aber wir sind natürlich auch selbst begeisterte Podcast-Hörende und in so einer popkulturellen Bubble so ein bisschen verhaftet und feiern natürlich viel, viel Content, der da draußen ist und wir hoffen natürlich, dass es für die Beteiligten ursprünglichen, wir geben natürlich immer vollen Credit und ja.
Ist ja auch schön, das ist ja eine Wertschätzung, finde ich auch, ne? Wenn man einfach mal sowas aufgreift, was offensichtlich ja auch einem anderen Format entnommen wurde oder daran angelehnt ist, das ist ja auch so ein schönes Mal ein Credit geben.
Genau, wir hoffen, das sehen alle genauso.
Ja, ansonsten haben wir jetzt ja auch schon erste juristische Kontakte geknüpft. Nein, Quatsch, also bitte nicht. Wir wollen wirklich hier auf Augenhöhe.
Wir sind total friedliche, wir sind eine kleine Fliege. Also wir
genau, nein, es ist wirklich nur so mit dem Augenzwinkern auf Augenhöhe. Aber ich glaube, das ist auch in der Podcasting-Bubble so. Wird das auch so gelebt. Feedback gab es auch zur letzten News-Folge. Da schreibt Lukas nämlich zum Beispiel, wieder eine sehr gute Folge. Ich glaube, zum Thema Sovereign Tech Agency passt auch gut die Neuaufstellung vom Prototype Fund. Interessant ist auch der Punkt neuer Förderschwerpunkte, womit sich meiner Meinung nach Prototype und Sovereign von ihren Zielen annähern. Ja, das ist eine gute Sache. Das ist ja auch das, was wir in der einen Folge auch schon erwähnt hatten, dass es sehr mehr solcher Programme bedarf, um auch langfristig global betrachtet das Problem der Wartbarkeit oder den Stellenwert, den Open-Source-Software in so einem Alltag hat, zu verbessern. Und von daher ist es auch gut, dass es da mehrere Programme gibt, die für das Gleiche kämpfen. Kann man ja nur voneinander profitieren.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten haben wir noch ganz spannende Input bekommen von Florian. Er hat uns geschrieben zum Thema Open-Source-Alternativen, eine Open-Source-Alternative zu Vagrant empfohlen, nämlich Lima. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, das muss ich mir dann nochmal angucken. Er schreibt, es geht super mit Linux oder Mac-Hosts und Linux-VMs, kann noch nicht alles, was Vagrant kann, aber seiner Meinung nach ist es einfach die beste Methode für reproduzierbare Linux-VMs. Und er hat uns auch ein Manifest-File geschickt, das er täglich benutzt. Und ja, da gucken wir auf jeden Fall gerne mal rein. Und wir freuen uns immer über alle möglichen Tipps von euch.
Ja, definitiv, weil Vagrant ist ja echt ein Tool, was sehr gerne genutzt wird und was jetzt aber zuweilen schwieriger zu warten wird, aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch wieder aus lizenzrechtlichen. Deswegen wenden sich einige davon ab und deswegen suche ich auch immer mal wieder nach denkbaren Alternativen. Und ja, Links dazu in den Shownotes könnt ihr auch gerne mal für euch verproben. Und damit kommen wir zum Follow-up und ich sehe hier, dass Felix wieder spannende Cosmic-Alpha-News für uns hat.
Das Cosmic-Update. Und zwar inzwischen schon Runde 4, Cosmic-Alpha 4. Und man kann da jetzt so ein bisschen rein, also man kann da wieder ein bisschen reingucken. Neu dazugekommen sind Region und Language Settings. Tatsächlich auch ein Default Application Settings Menü. Das heißt, dass man auswählen kann, okay, was ist mein Default Web Client, was ist mein Default Mail Client und solche Sachen. Display Power Management, also quasi Turn off Screen After, ne, solche Sachen. On Battery und so ein Kram. Und eine einfache Version von Screen Reader Support zur, ja, einfach Erreichbarkeit. Und was ich dabei ganz spannend finde, neben den Features, was natürlich schön ist, dass wir Props geben, okay, dass sie das jetzt alles entwickelt haben, aber ich finde diese Reise auch deswegen ganz interessant, weil es quasi in kleinen Häppchen Fokus legt auf verschiedene Services, die so ein modernes Betriebssystem eben oder ein UI-Betriebssystem eben irgendwie hat. Und dass man die alle nochmal quasi durchgeht und zu schätzen weiß, wenn jemand versucht, die einzeln nachzuimplementieren, dass sich jemand wirklich hinsetzen muss und eben, genau, die Language-Settings schreiben muss, das Menü, ja. Application-Settings quasi Default, dass du quasi das auch einbindest in überall mit öffnen als und so ein Kram, Power-Management. Da ist schon nicht ganz wenig Arbeit passiert. Also man denkt, glaube ich, manchmal immer, ja, okay, ist halt Betriebssystem, aber dass dahinter jetzt ganz schön viel Arbeit jeweils steckt in so einer Distro, das, ja, oder in so einem Windows-Display-Manager ist auf jeden Fall ein Ding, ja.
Ja, definitiv. Nächstes Follow-up ist Automattic versus WP Engine und da muss man sagen, Automattic hat richtig kassiert. Also das war aber, glaube ich, auch so ein bisschen mit Ansage. Also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber wir haben ja in der letzten News-Folge auch darüber gesprochen. Da war ja die Situation, die das Automattic im Prinzip der Firma WP Engine den Zugriff auf Plugin-Updates und so weiter eingeschränkt hat. Und da wurde jetzt per einstweiliger Verfügung entschieden, dass Automattic diesen Zugriff auf Ressourcen und Plugins binnen 72 Stunden wieder erlauben muss. Und es darf auch nicht dann das eine Plugin, um das es ja auch ging, das ist das Advanced Custom Fields Plugin, darf dann beim Updaten nicht automatisch den AnwenderInnen da draußen den eigenen Fork aus den eigenen Reihen aufzwängen, sondern muss dann wieder das alte Plugin installieren und darf das auch in Zukunft nicht mehr einfach tun. Und wir haben ja auch gesagt, bei WordPress.org gibt's ja beim Login-Fenster diesen Haken, den man klicken muss, dass man nicht affiliated ist mit WP Engine. Und auch das muss natürlich entfernt werden, weil das natürlich rufschädigend ist. Und ja, WP Engine freut sich natürlich und der Automattic-Sprecher kündigt aber an, man werde gegen die Entscheidung vorgehen. Und ich habe da so das dumpfe Gefühl, dass wir da nächstes Jahr auch noch drüber sprechen werden, Felix.
Das ist wahrscheinlich noch nicht der letzte Satz ist noch nicht gesprochen. Die Messe ist noch nicht gelesen. So.
Das glaube ich allerdings auch.
Ja. Ist, glaube ich, auch ganz spannend, ein Teil, warum das eben gekippt wurde oder warum im Prinzip dieses Urteil in der Richtung ausgefallen ist, zumindest ein Hint in die Richtung ist wohl auch, dass das Ganze eben nicht alle Konkurrenten betraf. Also, dass man im Prinzip schon, es wurde schon festgestellt, okay, dass quasi die eine Firma dann halt den Service der anderen als Geschäftsgrundlage nutzt.
Ja.
Und ja, im Prinzip aber, dass das Automattic quasi nur diese Maßnahmen eben ganz konkret gegen WP Engine veranlasst hat und nicht gegen andere Dienste, die quasi ähnliche Sachen tun, macht das Ganze natürlich, glaube ich, ein bisschen angreifbar.
Absolut. Aber ich glaube, das werden wir dann im Januar, Februar, März und April 2025 noch mal näher beleuchten.
Ja.
Kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Und wie sieht es bei dir aus? Gab es bei dir Gründe zum Aufregen diesen Monat?
Nö, eigentlich nicht. Aber ich bin auf deinen Grund sehr gespannt. Und ich glaube, da können wir zusammen noch mal einsteigen. Weckt ja bei mir auf jeden Fall Assoziationen. Aber
ja, also man muss sagen, ich bin ja prinzipiell tiefenentspannt, jetzt wo auch der Jahresurlaub ansteht und so weiter. Aber ich habe mir dann gedacht, weißt du, so eine Weihnachtslichterkette, das ist ja jetzt nichts Besonderes, die man schon seit 10 Jahren hat. Und dann habe ich zufällig gesehen, dass es da eine im Black Friday Sale gab von Twinkly. Die machen so smarte Beleuchtungen, also nicht nur für den Weihnachtsbaum, sondern auch für draußen so LED-Vorhänge, die du dann fernsteuern kannst. Das sieht ganz nice aus und war halt durch das Sale-Angebot, ich habe vorher natürlich die Preisentwicklung beobachtet, dass das nicht nur so ein Scheinangebot ist, war das ganz okay. Und dachte ich halt, naja, komm, nimmst du mal mit, hast ein bisschen so ein kleines Side-Project für unterm Weihnachtsbaum. Und das ist deswegen interessant, weil die Technik ist im Wesentlichen ein einfacher ESP32 mit Bluetooth und WLAN. Also wirklich so Standardtechnik, die eigentlich wunderbar einfach konsumiert werden kann. Mhm. Du kannst das Teil natürlich per App fernsteuern. Ja, da kannst du dann auswählen, welche Farben sollen die LEDs haben. Dann gibt's auch so vorgefertigte Animationen. Und du kannst auch selbst im Prinzip so ein Foto von diesem Baum machen und dann erkennt er halt, welche LED wo ist. Und dann kannst du da so Animationen malen auf dem Handy. Klingt jetzt erstmal fancy, ja. Problem ist halt, dass bei dieser App wird im Wesentlichen einen Account erfordert, angeblich wegen der Berechnung der Animation, weil das ja so eine extrem hohe Anforderung ist, dann welche LED wo ist und das muss man auf irgendeiner Cloud machen. Deswegen braucht man dafür natürlich einen Account und dir wird natürlich auch angeboten, dich einfach mit deiner Facebook-ID einzuloggen. Und da dachte ich mir schon so, ui, das ist schon das erste Red Flag. Mhm. Und angeblich wäre auch laut dem Hersteller die Netzwerkkonfiguration, also dieses Teil hängst du idealerweise in dein WLAN, damit du es dann auch fernsteuern kannst. Das geht halt angeblich auch nur über die App. Aber glücklicherweise haben sich da einige findige EnthusiastInnen mal hingesetzt und haben halt einfach mal den Netzwerkverkehr mitgeschnitten und das Ganze dann auch schön reverse-engineert. Xlet heißt das Projekt, ist so ein Python-Tooling. Und es gibt sogar eine Home Assistant-Integration. Die geht dann aber halt nur, wenn das Netzwerk konfiguriert ist. Also dachte ich, naja, kann ja nicht so schwer sein. Kannst du das Gerät ja von Anfang an direkt in der Fritzbox blocken, dass es nicht nach draußen darf. Und habe es dann auch hinbekommen, mit den CLI-Tools das Ganze dann zu onboarden. Was dann so ein bisschen fummelig war, der Home Assistant, also da gibt es ein Plugin für. Und das ist so ein bisschen buggy. Das ist auch schon seit, ich glaube, 2 Jahren nicht mehr groß gepflegt worden. Also die Geräte gibt es seit 5 Jahren. Das war so ein Kickstarter-Projekt früher mal aus Mailand. Und hat dann halt relativ schnell das Geld dann gesammelt und dann seitdem wird es jetzt auch in der 2. Generation produziert. Also das ist ganz gut dokumentiert mittlerweile, wie das Ding tickt. Und da bin ich in so einen fiesen Bug reingelaufen, dass ich zwar die Lampe gesehen habe, aber ich konnte nicht die Farben ändern. Und dann habe ich mich mal hingehockt und habe mir dann halt die echt gute API-Dokumentation durchgelesen und habe dann halt wirklich so mit Curl manuell irgendwelche Requests an dieses Teil gesendet, damit ich da dann die Farben ändern kann. Und man muss quasi einmal, und das war der Workaround, der auf GitHub beschrieben wurde, naja, du musst halt einmal irgendeine Animation mit dieser App an dieses Gerät senden und dann kannst du es über Home Assistant quasi auslesen. Es ist nur, dass wenn halt noch keine Animation gespeichert ist, dann hast du irgendwo so einen Bug im Code und der kann das nicht auslesen, weil Objektlänge 0, Klassiker, kennt man ja. Aber jetzt war es natürlich keine Option, diese Smartphone-App zu benutzen. So, also habe ich halt versucht zu dechiffrieren, was da irgendwie passiert und habe auch so ein paar Dumps im Netz auf GitHub gefunden und habe es dann mit viel zu viel Fummelei hinbekommen, irgendeine krude Animation da drauf zu laden und seitdem kann ich die wunderbar im Home Assistant verwalten und das ist eine wahre Freude, aber der Weg dahin, die 5 Stunden, die haben mich schon ein bisschen dran zweifeln lassen, ob mir dieser Kauf so gut getan hat.
Ja, da ist auch die Story, also ist nachvollziehbar, ich kann auch alle deine Entscheidungen nachvollziehen. Interessante Frage ist jetzt nur, in welche Richtung richtet sich der Aufreger? Also
in mich. Ich reg mich über mich auf.
Genau. Das ist der Rant gegen die produzierende Firma, dass sie gefälligst quasi
Open Source machen sollen. Ja, glaube ich beides ist so ein bisschen. Ich reg mich über mich selbst auf, aber natürlich dieses Gebären finde ich halt immer extrem unangenehm, weil ich meine, ich verstehe ja, so ein Produkt muss irgendwie produziert und finanziert werden, aber come on, das ist ein ESP32, den ihr seit 5 Jahren vercheckt. Also ich glaube, mittlerweile ist das Prinzip, wie das funktioniert, schon klar. Ja, naja. Aber es hat jetzt ja funktioniert.
Ja. Aber es hat auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob das, als wir darüber gesprochen hatten oder generell, ich habe irgendwas ist bei mir in letzte Woche irgendwie plötzlich, mein Hinterkopf ist aufgetaucht, Hardware. Also so quasi in diesem Bastelkram. Vielleicht ist das auch eben diese Weihnachtsbastelstimmung. Ich habe auch irgendwie, vorgestern habe ich mal meine Projektschublade durchgeguckt, was da noch für Teile liegen. Und irgendwie drüber nachgedacht, ob ich nicht mal Bock habe, wieder was zu löten. Also ich habe auch schon mal die Dokumentation, ich hatte Bock irgendwie auf ein Projekt mit, es gibt so ein Projekt, das heißt Tiny Go, wo man quasi mit Go quasi auf dem Arduino flashen kann. Das wollte ich vielleicht mal ausprobieren.
Ja, ich habe dann auch in dem einen oder anderen Kreis, wo ich mich drüber aufgeregt habe, haben die Leute auch so gemeint, hä, ich verstehe dein Problem nicht, mach halt WLED, hol dir halt selbst die WS2812B, das kann doch nicht so schwer sein, so ein paar Vorwiderstände zu berechnen und sich LEDs wo dran zu packen. Alles fair, ne? Aber das ist halt so ein Ding, das ist halt fertig, das hängst du einfach dran, da sind auch die LEDs, da ist extra noch so was dran, dass es so wie so in Kerzenform aussieht, also es sieht schon schick aus. Das ist quasi nur das Tooling drumherum, was so ein bisschen nervig ist. Aber alles lösbar. Ich habe dann aber auch festgestellt, es gibt mittlerweile Milliarden von Anbietern, die so Lichterketten bauen. Also auch so große deutsche Marken wie Bosch oder so bauen das mittlerweile. Da würde mich mal interessieren, ob da die gleiche Hardware drin steckt. Aber so sehr hat es mich dann doch nicht interessiert. Also für euch getestet, liebe Zuhörende, Twinkly offline geht. Ich packe ein paar Links in die Shownotes, könnt ihr in die Nachlese gehen. Aber würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen über euch selbst aufzuregen und 5 bis 10 Stunden eurer Lebenszeit aufopfern könnt. Vor Weihnachten. Und dann schlage ich vor, wir springen mal in die News. Und den Anfang macht eine sehr, sehr spannende Thematik, die du uns mitgebracht hast, Felix.
Genau, ich habe das Thema selbst noch nicht hundertprozentig verstanden, aber Kudos gehen raus an Nico, der uns darüber informiert hat, dass wir uns das auf jeden Fall mal angucken sollten. Und zwar geht es um GNU Shepard. Kennst du GNU Shepard schon? Weil es gibt das theoretisch schon eine ganze Weile.
Ja, also ich habe es natürlich gesehen, da Nico uns den Link zugeschickt hat, aber ich weiß noch nicht so ganz, ist das Ironie, Sarkasmus oder Ernst? Ich bin da zu keiner eindeutigen.
Nee, das ist auch gar nicht neu. Das ist quasi, das entwickelt sich schon total lange und ist quasi Titel For Those Not Pleased with System D.
Oh. Also, okay, ich sehe, in welche Richtung es geht.
Also für alle, die sich mit System D nie ganz anfreunden konnten und gedanklich immer noch bei Init D festhängen, quasi, macht es euch nicht zu bequem, denn jetzt geht's auf die Herde.
auf die Herde, weil es gibt ja Herde. Auch noch GNU Herd und deswegen müsste man ja eigentlich auf die Herde sagen.
Ja. Uff. Das ist tatsächlich, ich finde das Naming von Shepard eigentlich ganz lustig. Es ist ein bisschen ein Spiel wie bei Podman und Pods, dass quasi ein Pod von den Wahlen quasi, ne, eine Schule. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Und genauso ist es quasi bei Shepard. Und das Kommando dazu ist eben Herd, wie die Schafsherde. Und dann Herd. Herd-Status SSHD. Das ist irgendwie schon ganz, ganz witzig gemacht. Das Schema dahinter, da muss man, glaube ich, in dieses ganze Universum ein bisschen eintauchen. Also wenn euch das alles mal interessiert, dieser ganze Kosmos, dann guckt euch das mal genau an. Man kann das auf der Tonspur, finde ich, ganz schwer erklären, weil es da so viele zusammenhängende Tools gibt, was es auf jeden Fall unterscheidet von SystemD schon auf den ersten Blick. Die Service-Files sind ja in einer Programmiersprache, die heißt Scheme, und sind daher eher eben ja programmierte Config-Files als eben die Ini-Files bei SystemD. Also deswegen wirkt das auch ein bisschen ulkig. Und ich weiß gar nicht, die Integration ist wahrscheinlich sehr mächtig. Also man kann darüber, wenn man dann halt Config, also diese Service-Files mit einer fast kompletten Sprache irgendwie schreibt, kann man natürlich alle möglichen Schnickschnack machen. Aber ich glaube, man muss da erstmal hintersteigen. Also es ist jetzt nicht ein direktes Replay. Also vom Angucken wirkt es nicht einfacher. Also wenn man es direkt einfach nochmal anguckt. Es kann aber sein, dass wenn man die gedanklichen Sprünge irgendwie macht und sich genauer einfuchst, vielleicht hat es quasi ein, zwei inhärente Vorteile, die das Ganze dann doch eben zu einem ganz coolen System machen. Das können wir vielleicht, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das wäre ganz cool. Vielleicht hat ja jemand Feedback. Dass er das vielleicht schon mal getestet hat oder das schon länger kennt und sagen kann, okay, warum das jetzt ein richtig gutes System ist. Auf jeden Fall läuft das schon ewig und lief unter bis 2016 unter dem Stichwort GNU DMD.
Ah, okay.
Und das war das, ist das Gleiche eigentlich. Das wurde dann umbenannt und ist auch, seit es das gibt, das quasi ja Init-System vom GUIX-System, also GUIX, UIX.
GIX heißt es, glaube ich. GIX. Das ist doch auch hier so ein Paketansatz, der sehr analog zu NixOS oder zu Nix ist.
Genau, das ist quasi das, da scheint es irgendwie Verwechslungspotenzial zu geben oder es ist fast das Gleiche, weil es quasi auch eben diesen Package Manager gibt. Mhm. Es gibt aber auch ein OS.
Ja.
Also es, aber das eigentlich, also es ja, findet man auf derselben Projektseite, haben wir alles verlinkt. Also wenn ihr euch mal für einen alternativen Ansatz für Systemd interessiert, dann guckt euch mal GNU Shepard an. Auf jeden Fall treibt die Linux-Welt immer wieder interessante Blüten.
Ja, also ich bin da irgendwie auch so ein bisschen ambivalent. Also wenn man sich den Code anguckt, dann sieht das halt, ist das wirklich nicht einfacher, muss ich sagen. Also wenn das jetzt der USP von dem Teil ist, dass es einfacher sein soll als Systemd, würde ich sagen, Thema verfehlt. Aber ich glaube, in dem Kontext, was du jetzt dann noch erzählt hast, dass es halt auch im Sinne von, naja, du kannst es halt auch als gesamtheitlichen Ansatz betrachten, wenn du so eine Distro wie GIX zum Beispiel hast oder ein Betriebssystem, auf dem GIX läuft, dass das dann Sinn ergibt in Koexistenz zueinander, dann würde ich sagen, okay, aber der Syntax ist trotzdem super krude. Also das sieht mir nach einer sehr üblichen funktionalen Programmiersprache aus. Und das heißt, das Problem, das ich damit habe, das habe ich auch mit anderen funktionalen Programmiersprachen. Aber ich glaube, da gibt es durchaus einen Use Case für. Ja, also wenn man in diesem Paradigma unterwegs ist, dann gefällt das einem sicherlich.
Ja, ansonsten ein Thema, wo wir uns vielleicht beide ein bisschen besser auskennen, hast du uns mitgebracht, und zwar Themen zu Fedora und Epel.
Ja, da gibt es ein paar News. Zum einen wurde angemerkt, dass Fedora jetzt eine Migration anstrebt, und zwar von, ich glaube, es heißt Pajure, und sie migrieren nach Forgeo. Also Pajure ist die Eigenentwicklung des Fedora-Projekts, das vor 10 Jahren entstanden ist und da so Dinge abbilden sollte wie Git und Dokumentation für die einzelnen Repos, also für die einzelnen Projekte und Komponenten. Und sieht halt jetzt retrospektiv betrachtet aus, wie so ein GitLab halt auch sieht, nur nicht ganz so mächtig. Aber vor 10 Jahren sah die Welt da draußen halt einfach auch anders aus und da gab es noch nicht so viele Tools, die in die Richtung gehen, und vielleicht haben sie deswegen eine Eigenentwicklung gemacht. Sie haben auch in der Zwischenzeit ein paar Mal diskutiert, ob sie zu GitLab migrieren sollten. Da ist aber nichts bei rumgekommen. Und jetzt ist eben die Entscheidung gefallen, dass sie nach Forgeo migrieren wollen, weil ist halt ein Tool, das es da draußen gibt, das halt auch schon gewartet wird und maintained wird von verschiedenen EntwicklerInnen. Also warum das Rad neu erfinden?
Das ergibt, glaube ich, komplett Sinn. Vor allen Dingen aus der Kategorie Version-Control-Systeme. Wenn man da ein Projekt findet, das man eben unterstützt und dessen Entwicklung man begutheißt, dann tut es, glaube ich, ist es auf jeden Fall nicht nötig, 1000 kleine Varianten davon zu pflegen.
Ja, absolut. Ja. Dann kann man sich halt auch auf andere Dinge fokussieren und kann da die Power, die man hat, bündeln. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Migration dürfte wohl nicht so leicht werden. Da gibt es viele externe Abhängigkeiten. Die haben ja eine eigene CI. Das ist auch voll verdrahtet im Release Engineering. Und es gibt mit Packet auch ein Tool, was die Softwarepaketierung vereinfachen soll. Also das wird, glaube ich, nochmal spannend werden. Aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Dann hat Matthew Miller angekündigt, dass er nach über 10 Jahren die Projektleitung abgibt. Und das ist, wenn wir mal drüber nachdenken, halb so lang, wie es das Projekt gibt. Und wir hatten Matthew Miller ja auch bereits 2 Mal zu Gast, haben ihn 2 Mal interviewen dürfen auf der Red Hat Summit rund um das Thema Fedora und was es da Neues gibt. Und ja, das ist natürlich traurig zu hören, aber alles nachvollziehbar. Er hat nämlich gesagt, er hatte sich erstmal nur 5 Jahre vorgenommen und dann verlängert, weil es so gut lief. Und er sagt, er hatte da noch viele Ideen, die er umsetzen wollte. Und er sieht jetzt aber das Projekt sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Also die letzte Amtshandlung war auch so im Prinzip dieses Anstreben der Migration nach Forgeo. Und da sagt er, da geht die Reise einfach hin in der Zukunft. Und jetzt sollte halt jemand übernehmen, der neue Energie und frische Ideen mitbringt. Das ist nicht so, dass er da keine Lust mehr drauf hat, ja, sondern im Gegenteil. Aber er sagt, er ist gewissermaßen ein bisschen müde. Also er bedankt sich für die gleichzeitig tollen, aber auch sehr fordernden Jahre. Er hat da sehr viel mitgenommen und auch sehr viel zurückgegeben. Und er sagt, jetzt kann halt einfach mal jemand anders ran. Er bleibt dem Fedora-Projekt aber erhalten, denn er wechselt nämlich die Stelle und wird dann im Prinzip eine Position im Management der Community Linux Engineering Organisation innerhalb Red Hat dann sein. Und die Stelle soll dann ab 2025 ausgeschrieben werden und die Übergabe soll dann mit Fedora 42 passieren. Also ja. Mehr als 10 tolle Jahre, und ich glaube, da kann man sagen, und das wird auch gleich der Hashtag der Episode sein, danke Miller. danke für die tolle Arbeit, kann man da nur sagen.
Ja, großen Respekt für die Leistung auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, ich meine, ich krieg's ja noch nicht mal hin, meine kleinen Projekte auf GitHub zu maintainen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn man der Projektleiter für das Fedora-Projekt ist, was ja zum einen draußen aktiv genutzt wird, was aber auch auf der anderen Seite ja die Basis für RHEL stellt und da halt eben ja auch viel Anforderungen abzubilden hat. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Werk, was hier vollendet wurde und ja, kann man nur sagen, danke dafür und viel Glück an den oder diejenige, die das Ganze dann übernehmen wird. Da werden wir bestimmt auch mal berichten. Wir sind ja auch nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wieder auf der Red Hat Summit. Vielleicht kriegen wir da ja auch nochmal so ein Interview zustande. Das wäre cool. Last but not least ist jetzt auch EPL 10 verfügbar. EPL, wer das nicht weiß, das sind die Extra Packages for Enterprise Linux. Das ist so ein Third-Party-Repo im Fedora-Projekt, wo eben verschiedene Pakete von der Community maintained und für alles, was RHEL-artig ist, paketiert werden. Das heißt, das läuft auf RHEL, das läuft auf Rocky, Alma Linux, auf Oracle Linux, you name it, also alles, was ein RHEL-Downstream ist. Und das sind häufig so Dinge, die halt einfach bei RHEL nicht mit dabei sind. Zum Beispiel irgendwelche kruden Python-Pakete oder irgendwelche Module für PHP, die halt einfach nicht so gewartet werden können. Da ist das immer so die Anlaufstelle. Das ist jetzt verfügbar, weil jetzt auch, und das wird eine News gleich noch sein, CentOS Stream 10 verfügbar ist. Aktuell sind es über 10.000 Pakete von über 150 Package-Maintainern, also eine enorme Dichte, wenn man sich das mal vorstellt. Und hier neu hinzugekommen ist, dass jetzt die Repos auch später für meiner Version erhältlich sein werden. Also jetzt, wo CentOS Stream 10 GA ist, wird davon basierend ja auch RHEL 10 entwickelt, dass es schon als Beta gibt. Das heißt, es wird ja auch nächstes Jahr irgendwann als erste Version erscheinen, RHEL 10.0. Und dann wird es auch später dann ein EPL 10 Repo für RHEL 10.1, 10.2 und so weiter geben, wenn man hier halt innerhalb der Miner-Version bleiben will. Ist ein ganz interessanter Ansatz. Also das Standard-Repo basiert immer auf Stream 10 und es wird dann halt in Zukunft Miner-Versionen geben. Das ist so der Plan dabei. Ja, also tut sich viel. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Werde ich mal verproben.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ja, ich habe noch was mitgebracht. Da müssten einige Leute ein bisschen aufhorchen, die FTP-Server im Internet betreiben. Und zwar vor allen Dingen, wenn ihr Pro-FTPD nutzt, dann müsst ihr jetzt ganz dringend an Patches denken, denn es gibt ja schon eine heftige CVE 2024-48651. Das Ganze betrifft euch aber vor allen Dingen dann, wenn ihr Pro-FTPD zusammen betreibt mit dem Module ModSQL. Damit kann man tatsächlich die User und Gruppen von dem FTP-Server, die sich da anmelden können, in der SQL-DB hinterlegen. Uff. Ich musste auch erstmal gucken, wie das funktioniert. Ja, ich hab ein Tutorial verlinkt. Allerdings ist das Tutorial, wie man das aufsetzt, schon von 2013. Also die Technologie ist nicht mehr ganz fresh, glaube ich. Man kann das aber auf jeden Fall machen. Und wenn man das eben macht, dann gab es da ein Problem. Nämlich hat dieses ModSQL bei den Usern aus der DB keine Supplemental Groups bereitgestellt. Mhm. Und dadurch erbt eben dieser User die Gruppe mit der GID 0 und das ist, ja, root.
Schlecht.
Schlecht.
Das ist ungünstig.
Ungünstig, genau. Das heißt eben, wenn man da dann einen User hat, dann hat er unter anderem dann halt ja Vollzugriff auf den Share. Das Ganze betrifft nicht alle Versionen. Deswegen zum Beispiel betroffen ist die 1.38b, aber zum Beispiel nicht die 1.35. Und das BSI stuft das Ganze als eben ja hohes Sicherheitsrisiko ein mit einer 8,8.
Wow.
Ja. Also ja, für alle, die so ein Konstrukt betreiben, aber original tatsächlich, ich glaube, ihr habt das nicht von uns erfahren, sondern das ist schon ein bisschen durch die Medien gegangen. Also wahrscheinlich ja, seid ihr schon alarmiert.
Ja, hoffentlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, ist das noch ein Thema heutzutage? Also jetzt wirklich ernsthaft dediziert einen FTP, wir reden jetzt nicht über SFTP, sondern wirklich FTP-Server hinzustellen und dann auch noch mit einer Datenbank im Backend. Macht man das noch so? Weiß ich nicht.
Ja, ist auch irgendwie ganz, bei manchen Sachen wundert man sich auch immer, wo die Server irgendwie erreichbar sein sollen. Das war ja bei, okay, bei FTP-Servern, ja, kann ich vielleicht FTP-Server, Internet, ja, kann passieren auf jeden Fall. Was viel ulkiger war, wir hatten ja letztens Cups und da gab es ja quasi Cups-Server im Internet. Drucker-Ports.
Ja.
Warum?
Das ist auch so eine Frage, die man mit muss das denn sein beenden muss.
Da wäre dann das schon eine Frage, ob da tatsächlich wirklich Drucker dahinter stehen. Und ja, ob dann, wenn da einer einen Portscan macht oder quasi einfach sich mal denkt, da schicke ich was hin, ob da irgendwo auch eine Seite rauskommt. Ob da
Ja. Ja, schwierig.
Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ansonsten gibt es noch News zu Elementary OS, oder?
Das stimmt, ja. Das ist auch interessant, wie ich finde, denn Elementary OS, wir haben ja schon ein paar Mal drüber berichtet, ist so das Ubuntu, das optisch zumindest sehr an macOS erinnert und einfach dafür auch bekannt ist, dass sie ja sehr viel Liebe zum Detail entwickelt haben für den eigenen Applikationsstack. Also da gibt es ganz viele Anwendungen, die dann halt auch nochmal speziell auf UI und UX des eigenen Ökosystems angepasst ist. Aber nichtsdestotrotz kann man da auch einfach konventionelle Software installieren. Ja, und das ist jetzt in der Version 8 erschienen. Codename Circe, also Zirkel auf Deutsch. Das basiert jetzt auf Ubuntu 24.04 LTS. Hat einen Kernel 6.8, hat ein neu entwickeltes Dock und optional, denn bisher war das ja auch immer der Default Xorg und das ist auch weiterhin der Fall, gibt es jetzt aber eine Wayland Session und da auch optional einen Secure Mode. Der forciert dann Privacy Settings. Das heißt, immer wenn ihr eine Anwendung benutzt, die jetzt Zugriff auf die Kamera braucht oder die Desktop-Einstellung ändern will, das Hintergrundbild austauschen, einen Screenshot anlegen will, dann kommen da jetzt so Dialoge und man muss das im Wesentlichen bestätigen. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was Ubuntu 24.04 oder was, 24.10, hab das ja auch mitgebracht. So ein Enhanced Security Mode, wo du dann siehst, was die Anwendungen machen. Ist, glaube ich, eine gute Sache, weil auf dem Desktop, da lässt sich natürlich allerhand Schabernack anstellen, wenn die Leute nicht aufmerksam sind. Und wenn da einfach eine Komponente dir sagt, was die Anwendung gerade tut oder tun möchte, kann das ja eigentlich nur gut sein. Im Software Center gab es kleinere Änderungen. Zum Beispiel wanderten die Treiberverwaltung und die Betriebssystem-Updates nun in die Systemeinstellungen und werden dann nicht mehr neben dem normalen App Store angezeigt. Die Super-Taste hat jetzt auch eine neue Standardfunktion. Bisher war das nämlich so, wenn man die gedrückt hat, dann kam nicht der App-Drawer oder diese Desktop-Übersicht. Und jetzt ist das aber der Fall. Man kann das aber auch wieder ändern, wenn man möchte. Es gibt auch einen besseren Support für Screenreader, also auch so in Richtung Enablement. Und Gleichberechtigung kann man im übertragenen Sinne sagen, wurde hier was getan. Und es gab auch zahlreiche kleinere UI- und UX-Optimierungen. Also wirklich sehr, sehr viel kleines Zeug, das aber in Summe bestimmt sehr schön ist. Also wir haben auch den Blogartikel mal in den Shownotes verlinkt mit sehr vielen Screenshots. Also ich finde das immer wunderbar, was sie da alles mit viel Liebe zum Detail machen. Und die ganzen Releases dauern manchmal ein bisschen länger. Aber das lohnt sich bei dem Projekt auf jeden Fall immer, weil das immer ein sehr, sehr schmuckes Setup ist, was dabei rauskommt.
Ja, das klingt echt cool. Das nächste Thema, was wir kurz besprechen wollen, ist dann viel, viel weiter unten. Und zwar geht es um Kernel. Und zwar wird der Kernel 6.12 LTS. Und das ist eigentlich ganz spannend, das mal zu beleuchten. Da ist auch ein bisschen was im Wandel. Mhm. Und zwar gibt es ja eigentlich schon länger quasi, historisch schon immer Kernel, die quasi länger Patches bekommen, eben als LTS-Versionen. Die werden traditionell, im Moment ist es immer das letzte Release eines Jahres. Das heißt, aktuell die 6.12 und die 6.13 kommt erst nächstes Jahr. Deswegen ist die 6.12 jetzt wird jetzt zur LTS-Version erkoren und bekommt dann eben direkte Patches für 2 Jahre. Bei den älteren Serien ist es zum Teil so, dass das Ganze auch länger lief. Zeitgleich wird jetzt nämlich zum Beispiel auch der Support für die 4.19-Serie eingestellt nach 6 Jahren.
Oha.
Ja, krass. Das soll jetzt aber alles ein bisschen, diese LTS-Zyklen sollen wieder reduziert werden. Die sind zum Teil ein bisschen gewachsen, weil größere Firmen, unter anderem Google, haben einzelne Versionen eben irgendwo verbacken gehabt und dann da den LTS-Support zugeliefert oder unterstützt auf jeden Fall. Und deswegen ist das zum Teil ein bisschen ausgeartet, dass das eben dann 6 Jahre lang war. Aber eigentlich soll das jetzt quasi wieder so ein bisschen eingefasst werden, auch weil die Entwickler dafür nicht so viel oder die Entwickelnden dafür nicht so viel Zeit haben. Ergibt ja auch Sinn. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal berichtet, dass das quasi eine Ankündigung war, dass sie das irgendwie ein bisschen machen wollen. Und tatsächlich sind auch die Patches für die Kernel-Version zum Teil für die Endanwendenden also ein bisschen versteckt, weil sich als User, wenn man eine Distro nutzt und nicht seinen Linux selber zusammenbastelt, dann kümmern sich oft die Distro-Hersteller quasi darum, dass entweder quasi aus diesen Patches Sachen geportet werden oder entwickeln sogar für die Version, die sie erkoren haben, für ihre Releases dann selbst quasi irgendwelche Kernel-Patches oder ja, porten eben die Patches dahin. Also es ist zum Teil eben nicht so, dass nur weil das Linux-Kernel-Core-Team für eine bestimmte Serie keine Patches mehr veröffentlicht, dass quasi das Betriebssystem, was dann mit einem älteren Kernel läuft, keine Patches mehr bekommt. Weil wenn ich das im Ubuntu verbacken habe, dann macht Canonical das halt. Ja. Ist, glaube ich, relativ spannend, diese ganze Welt, quasi wer da was wie pflegt und wie die Versionen irgendwie hin und her fließen, vor allen Dingen bei so einer Kernkomponente, das ist irgendwie ganz spannend.
Ja, ich muss zugeben, ich habe da aber, was LTS anbelangt, ein bisschen den Überblick verloren, weil es so viele davon gibt. Also aktuell irgendwie in der News, die du auch verlinkt hast, 6.12, 6.6, 6.1, 5.15, 5.10 und 5.4. Und 5.4 ist schon 2019 rausgekommen und wird jetzt aber auch noch bis Ende Dezember 25 supported. Das ist schon krass. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so angenehm, sowas so lange dann zu maintainen.
Ja, aber zum Teil, vor allen Dingen, wenn man das eben selbst irgendwo verbauen würde, war auch der Hinweis zum Beispiel, dass man schon eher nur Sachen aus den letzten ein, zwei Jahren irgendwie verbauen sollte, selbst wenn die als LTS markiert sind, weil zum Beispiel diese Deprecated 4.19, wenn man sich auf der Basis jetzt selbst ein Linux gebaut hätte, die hatte wohl irgendwie allein 1000 offene CVEs.
Uff.
Obwohl die als LTS quasi ja in dem Sinne gepflegt ist, aber jetzt auch nicht so gepflegt ist. Also ja. Manchmal werden die Sachen dann auch nur so gekittet irgendwie. Ja.
Ja, spannend. Beim nächsten Thema geben wir auch wieder ein bisschen mehr auf Low-Level. Es geht nämlich um den Proxmox Backup-Server in der Version 3.3, der jetzt erschienen ist. Denn in der letzten Folge haben wir ja schon Proxmox Virtual Environment angekündigt, das in der neuen Version erschienen ist. Und jetzt folgt natürlich PBS. Änderungen sind auch analog dazu. Das heißt, es ist Debian 12.8 Bookworm, aber mit dem neueren 6.8 12er Kernel. Das ist jetzt, ist das jetzt ein LTS-Kernel? Nee, weil das wäre 6.6 und 6.12, also ein Non-LTS-Kernel. Bewusst hier ausgewählt, weil neuere ZFS-Versionen. Optional gibt es aber auch den Kernel 6.11. ZFS in der 2.2.6 und zu den technischen News zählt zum einen mal, dass jetzt ein Push für Sync-Jobs denkbar ist. Das heißt, wenn du jetzt lokal auf deinem Server eben Backup-Snapshots hast, dann kann man die auf eine entfernte Instanz kopieren. Und das Erste, was mir da einfällt, sind halt so diese Remote and Branch Offices Setups. Hast du halt deinen Hypervisor lokal und hast im anderen Standort einen anderen Hypervisor und dann kannst du dann natürlich auch deine Backup-Appliances drauf betreiben und da die Backups rüber kopieren zum Beispiel. Das finde ich ganz praktisch. Nicht weniger praktisch ist jetzt die Funktion, entfernbare Data Stores zu benutzen. Das wäre dann sowas wie so eine externe USB-Festplatte zum Beispiel. Dann kann man die Backups da drauf spiegeln, die auswerfen und kann sie dann in ein anderes Gebäude oder in ein Safe packen. Bestimmt auch sehr nützlich. Und bei dateibasierten Backups gibt es jetzt eine neue Change Detection Mode. Das heißt, die Metadaten und die Daten werden in dedizierten Archiven gesichert. Also Metadaten sind dann sowas wie, wann wurde das Backup gestartet, welche VMs, welcher Zeitstempel. Und die wirklichen Nutzdaten der einzelnen VMs, die landen jetzt halt eben in dedizierten Archiven. Das heißt, das sind zwei voneinander getrennte Dateien. Und dadurch ist es eben möglich, dass man anhand der Metadaten relativ schnell rausfinden kann, welche Dateien im Vergleich zum vorherigen Backup nicht geändert wurden. Und das kann die Backup-Zeiten drastisch reduzieren, wenn man eben dateibasierte Backups macht. Das heißt, das gilt jetzt nicht notwendigerweise für Tapes, aber für diese üblichen dateibasierten Backups. Ist das was, das man mal ausprobieren kann? Und was ich gerne mal ausprobieren würde, wäre der neue Raspberry Pi 500. Aber da sagt uns Felix gleich mehr zu.
Ja, für alle, die noch Hardware für den Weihnachtsbaum brauchen.
Genau, um zum Beispiel LEDs fernzusteuern.
Genau, mehr Zeug. Wir brauchen mehr Zeug. Genau, der Pi 500 ist der Nachfolger des 400ers. Das ist jetzt besonders vielsagend. Aber damit ihr ein Bild vor Augen habt, das Ganze ist die Pi-Serie im Formfaktor eines Keyboards. Das heißt, der Pi ist in den Keyboard eingebacken und beim 400er war eben ein Pi 4 drin und beim 500er ist ein Pi 5 drin. Ergibt also alles irgendwie Sinn. Und das ganze Setup hat eben mit dem Pi 5 einen Quad-Core ARM mit 8 GB RAM. Und ist zu haben für ungefähr 105 Euro. Mhm. Und eignet sich natürlich vor allen Dingen eben, wenn man sagt, okay, man hat einen Keyboard-Formfaktor, die Tastatur und dann eben den Pi da drin für Projekte mit Client Workstations. Also wenn man jetzt einfach irgendwo einen Bildschirm stehen hat für einen Terminal oder sowas, für so einen Kiosk-Mode, dann würde sich das dafür eignen. Muss man nicht extra den Pi noch in der Hülle daneben stehen haben, sondern hat es im Prinzip aus einem Guss. Sieht auch ganz schick aus. Und wenn man sich das volle Setup gönnen will, dann kann man noch den Raspberry Pi Monitor dazu holen. 15,6 Zoll und ungefähr 105 Euro auch zu haben. Mhm. Also für 200 Euro hat man dann komplett die Workstation da stehen.
Cool. Sieht nicht schlecht aus. Also 15 Zoll finde ich ist auch eine angenehme Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein. Aber ich befürchte, das ist keine mechanische Tastatur. Wenn sie das mit der mechanischen Tastatur machen würden, Felix, und dann noch Hot-Swappable, huiuiuiui, da wäre ich, glaube ich, könnte ich schwach werden, auch wenn ich keinen Use-Case dafür hätte.
Ja, vielleicht ein anderes Produkt, für das du eventuell einen Use-Case hast. Es gibt auch ein neues Compute-Module. Mhm. Compute-Module 5 hat die gleiche Bauform wie das Compute-Module 4 von 2020. Und ja, da steckt dann natürlich noch ein bisschen Power drin. Also es gibt es bis 16 GB RAM.
Wow.
Die 16 GB RAM-Version, aber er kommt erst 25. Die gibt es jetzt noch nicht zu kaufen. Und es gibt auch eMMC-Speicher on board bis 64 GB. Also da kannst du schon mal, wenn du das jetzt hast, und damit kann man schon ein bisschen was rechnen auf jeden Fall. Du kannst sie auch zusammenschalten zum Cluster. Ich glaube, es gibt auch so Clusterboards. Die gibt es aber bei dem Vierer auch. Also
ja.
Die sind jetzt nicht neu. Aber damit kann man auch eben deinen Kubernetes-Cluster to go bauen. Und es gibt auch so Rack-Form damit, dass du quasi Dinger ins Rack packen kannst. Und was ich natürlich ganz sinnvoll finde sogar tatsächlich, für manche Projekte eignet sich das, also kommt drauf an, wie, wenn man ein bisschen professioneller was machen will, mit ein bisschen kleineren Formfaktor, dann eignet sich das, glaube ich, auf jeden Fall besser, als den klassischen Pi irgendwo reinzupacken.
Ja.
Zumal du auch den Teil mit der SD-Karte dann wegen dem Onboard-EMC nicht mehr hast. Glaube ich, ganz praktisch.
Ja, es sorgt jetzt schon wieder dafür, dass ich hier Tabs aufmache. Danke auch, Felix.
Ja.
Weil es ist genau der erste Gedanke, den man hat, hier so einen schönen Turing Pi oder was auch immer nehmen und dann den einfach voll klatschen mit diesen Modulen. Ist ja nicht so, als hätte ich schon zwei Raspberry Pi Cluster gebaut, die ich nicht benutze. Mhm. Aber 16 Gig und dann auch ECC sehe ich gerade, auch noch optional.
Mhm.
Das ist natürlich schon verlockend, aber ja, wo kein Use Case? Dann
Zeug. Mehr Zeug. Ja. Okay, gut. Bevor du in Versuchung kommst, auf den Bestellknopf zu drücken, was gibt's Neues von CentOS Stream?
Ja, gute Überleitung. CentOS Stream 10 ist jetzt erschienen. Wir haben es eingehend schon kurz erwähnt. Codename, ich glaube, man nennt es Kaflan, auf Basis von Fedora 40 abgezweigt. Ist jetzt in der ersten Version da und CentOS Stream ist ja immer die Basis für das nächste RHEL Minor Release. Das heißt, jetzt, wo es RHEL 10 als Beta gibt, ist halt eben CentOS Stream im Prinzip die Codebasis, die dann hoffentlich zum RHEL 10 GA Release führen wird. Wenn das draußen ist, dann ist CentOS Stream 10 die Basis für das, was irgendwann mal RHEL 10.1 werden wird. Ja, und CentOS Stream 10 soll jetzt bis 2030 gewartet werden. Das ist dann eben auch darin begründet, weil es ja die Basis für das kommende RHEL ist und da der Standard-Support bis dahin läuft. Und das dürfte vermutlich während der nächsten Red Hat Summit veröffentlicht werden. Da werden wir auf jeden Fall in Zukunft nochmal berichten. Zu den Neuerungen zählt einmal der neue Linux-Kernel 6.12 als LTS-Version. Der ist hier natürlich mit dabei, wie Felix gerade ja so schön schon erläutert hat. Üblicherweise gibt es auch wieder einige neue Stack-Versionen. Wir haben Python 3.12, Go 1.23, Rust 1.82, OpenJDK 21, PHP 8.3 und statt Redis kommt hier Wildkey zum Einsatz. Bei den Desktops ist GNOME 47 mit dabei. Das Ganze kommt ohne Xorg-Server. Es ist Wayland per Default mit dabei. Aber X-Wayland für Legacy-Anwendungen ist natürlich auch noch eine Option. Aber was noch ganz interessant ist, und da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, Felix, Firefox, GIMP, LibreOffice, Inkscape und Thunderbird werden nicht mehr paketiert und die AnwenderInnen werden motiviert, das einfach als Flatpak zu konsumieren. Wie findest du das?
Ja, spannend. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, wir hatten auf der anderen Seite schon mal einen Bericht von Firefox nur noch als Snap.
Mhm.
Hast du dich dran?
Ja, das war auch ähnlich emotional für viele Menschen.
Ja, und ja, so ist es im Prinzip denn, ja, so ein bisschen Paradigma, je nachdem, was man halt pflegt, ne? Ob man halt sagen will, okay, man bleibt halt beim klassischen RPM oder man nutzt eben Flatpak. Ich bin da tatsächlich ein bisschen hin und her. Ich weiß es nicht genau, was ich besser finde. Ich habe ja auch aus dem Quiz gelernt, wir können uns jetzt gegenseitig alte Folgen zitieren, dass ja die Antwort gelten gelassen wurde, Flatpak als allgemeiner neuer Package Manager. Also so wie du Flatpak als Package Manager qualifiziert hast, wäre das ja im Prinzip jetzt eine valide Variante.
Ja.
Ne, zu sagen.
Voll. Ja, also ich kann das aus einer Entwicklerinsicht komplett verstehen. Du wirst halt einfach keinen Bock haben, das auf 12 Distros zu packagen, was du da gebaut hast. Und deswegen gibt es diese Anwendungen, ja. Also ich denke, es ist sinnvoll, wenn man ein stabiles, gut gepflegtes Core-Betriebssystem hat, aber so einzelne Anwendungen, die man auf dem Desktop benutzt, die halt wirklich einfach sehr aktiv weiterentwickelt werden, da glaube ich auch, dass der Aufwand der MaintainerInnen bei den einzelnen Distributionen einfach zu hoch ist. Also ich glaube, die Leute bei Fedora und Co., die haben halt einfach Besseres zu tun, als jetzt jede Version da nochmal zu paketieren. Von daher ist das doch nur folgerichtig, wenn man das hier so tut. Also ich kann das nachempfinden und sehe da für mich jetzt auch keinen Nachteil drin, offen gesprochen. Und ganz kurz anschließend an das Thema, weil wir auch vorhin über CentOS Stream 10 gesprochen haben. Jetzt gibt es auch Alma Linux OS 10.0 Beta 1. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, das habe ich doch schon mal gehört. Jein, also wir haben das letzte Mal über Alma Linux Kitten 10 gesprochen und jetzt gibt es eben auch Alma Linux OS 10. Und das ist ein kleiner Unterschied, der aber doch durchaus viel Unterschied machen wird in Zukunft, nämlich Alma Linux Kitten 10 basiert auf CentOS Stream, ist also eher für EntwicklerInnen gedacht, während Alma Linux OS 10 auf der RHEL 10 Beta und später halt eben auf dem GA-Release oder Point-Release von RHEL 10 basieren wird, das ist dann eher für AnwenderInnen gedacht. Also das ist ein kleiner Unterschied, ist jetzt vielleicht nicht so ganz klar ersichtlich aus dem Namen, das könnte man vielleicht besser machen, aber sei es drum, Codename ist Purple Lion. Und das ist ein auf x86-64-V2 optimierter Build. Das ist insofern erwähnungswürdig, weil RHEL 10 eben V3 gesetzt hat. Und jetzt mit Alma Linux OS mit der V2-Optimierung kann man halt eben auch noch ältere 64-Bit-CPUs benutzen. Mhm. Und ansonsten sind die Änderungen aber auch analog zu RHEL 10. Das haben wir ja auch schon in der letzten Episode einmal beleuchtet.
Ist auf der Liste der älteren CPUs, die benutzen kannst, irgendwas aus deinem Labor dabei? Dass du jetzt quasi die neue Alma 10 endlich auf deinen alten Kisten laufen lassen kannst?
Also ich sag mal so, auf so einem 15 Jahre alten Notebook weiß ich jetzt nicht, ob ich da ein aktuelles Linux mit einem GNOME 47 Desktop ausführen wollen würde. Aber ja, durchaus. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, alles nach 2008 oder so ist V2 und V3 war dann noch ein paar Jahre jünger. Können die geneigten Zuhörenden noch mal in die alte Folge reinhören. Da haben wir das einmal aufgelistet.
Ja.
Ja. Ja, du hast uns wieder ein spannendes netzpolitisches Thema mitgebracht, Felix.
Ja, obwohl es da tatsächlich nicht so super viel zu berichten gibt, dann machen wir nun mal den Ref, dass da jetzt was Neues passiert ist und sich der geneigte Zuhörende quasi da selbst noch mal ein Bild machen kann. Mozilla macht ein Rebranding mit einer martialischen Sprache, könnte man sagen. This rebrand isn't just a facelift. We are laying the foundation for the next 25 years. Also alles neu. Alles neu.
Okay.
Und sie haben das auch nicht alleine gemacht, sondern teamed with global branding powerhouses, John Knowles Ritchie, JKR. Also sie haben sich Marketing-Superprofis geholt und die haben ihnen dann gesagt, sie brauchen neue Farben. Grün.
Okay, also Green Fox in Zukunft dann.
Ja, zumindest bei Mozilla selber, ob sich das quasi auf die Unterlogos durchschlägt, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben den Blogpost verlinkt, wo sie das irgendwie ankündigen. Alles auch unter dem Stichwort, da haben sie auch nochmal die alte Marketingagentur referenziert, die sich den Slogan Reclaim the Internet ausgedacht hat. Und unter diesem Codename läuft das eben alles mit in Schwarz und Weiß mit einer weiten grünen Farbpalette. Also, ja. Da gibt es also fast nichts zu sagen. Also, ja, kann man jetzt, sieht schick aus, aber ja.
Aber gut, ich meine, wir müssen ja zugute halten, es kam jetzt nicht im Nebensatz noch was mit neuen Services, mit Krypto und mit Blockchain. Also bin ich ja eigentlich schon zufrieden. Wenn die mit einer grünen Farbe happy sind, ja mei, dann sollen sie alles grün machen.
Ja.
Das ist halt der Green Fox, nicht mehr der Firefox.
Ja, ansonsten ein richtiges Linux-Thema. NixOS 24.11.
Ja, genau, das ist das nächste stabile Release von NixOS. Codename Vicuña. Und wir sehen uns ja auch ein Stückchen weiter als Bildungspodcast. Deswegen wollen wir auch gerne mal aufklären, was das bedeutet, dass Vicuña ist ein höckerloses Neuweltkamel und somit ein Verwandter des Alpakas. Das lebt vor allen Dingen in den Hochanden von Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile. Und das fand ich interessant, weil es echt heraussticht gegenüber anderen Tieren, lebt auf der Höhe zwischen 3.500 und 5.500 Meter und hat eine noch feinere Wolle als Kaschmir. Was macht diese Info mit dir, Felix? Ich hätte jetzt richtig Bock, mal so ein Vicuña mir anzugucken.
Ich habe jetzt richtig Bock, quasi auf die Seite mit den cuten Alpakas zu gehen.
Oh ja, so eine Alpaka-Wanderung steht bei mir auch schon sehr lange auf der Bucketlist. Und ja, warum nicht einfach Next Level und dann direkt die Vicuña-Wanderung machen? Ja, aber back to topic, es ist die neue stabile Version. Die wird bis zum 31.06.2025 unterstützt. Es gab wie immer bei NixOS sehr viel Neuerungen. Es gab insgesamt 49.000 Commits von 2.669 Beitragenden. Bei den Paketen gibt es 8.141 neue, 20.975 aktualisierte und knapp 3.970 entfernte Pakete. Also viel Bewegung wieder, wie man das gewöhnt ist. Details dazu gibt es in den Release Notes inklusive Breaking Changes. Das haben wir euch mal in den Shownotes verlinkt. Zu den offensichtlichsten Änderungen zählt hier aber, dass GNOME 47 mit dabei ist, genauso wie KDE Plasma 6.2.
Genau, als nächstes geht es ja wieder um eins deiner Lieblingsthemen. OpenSUSE LibMicro.
Ja, wieder mal. Jetzt kommt quasi so der SUSE-lastige Themenblock, könnte man sagen. Und den Anfang macht OpenSUSE LibMicro 6.1 ist jetzt rausgekommen. Das ist 2 Monate nach LibMicro 6.0. Das ist ja das Mini-Linux aus dem Hause SUSE. Ist auch eine Immutable-Distribution, haben wir ja schon mehrfach beleuchtet. Und zu den Neuerungen zählt, dass es jetzt ein Tool gibt, das heißt OpenSUSE Migration Tool. Und das soll, kann man sich vielleicht schon zusammenreimen, die Migration zwischen den Versionen erleichtern, also von 6.0 auf 6.1 zum Beispiel. PEM kann jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt jetzt den Soft-Reboot-Support, das heißt der automatische Reboot in der älteren Version, wenn beim Update was fehlgeschlagen ist. Das wurde hier einmal mit eingebaut. Und Passwort-Logins sind standardmäßig nicht mehr aktiviert. Die muss man explizit aktivieren. Das heißt, SSH-Root-Login ist da mit dabei, aber auch so Cockpit-Login, also diese Webverwaltungskonsole, die soll man auch nicht mehr ohne weiteres standardmäßig mit dem unsicheren Kennwort benutzen dürfen. Dann wurde etwas ergänzt, das mir zumindest sehr gefehlt hat bisher. Und zwar ist es ein Paket, das JHost First Boot heißt. Und das ist so ein Wizard, der wird beim ersten Boot gestartet. Und dann siehst du halt, okay, Netzwerkkarte muss ich noch konfigurieren, will ich vielleicht mein Kennwort ändern. So diese Dinge, die man beim ersten Boot macht, das war bisher nämlich nicht der Fall. Und ich habe jetzt oft LibMicro 5.5 ausgerollt und musste dann manuell mit dem Network Manager CLI Interface die Netzwerkkarte konfigurieren. Hast du das schon mal gemacht, Felix?
Mit dem NMCLI die Netzwerkkarte konfigurieren?
Ja.
Ja, habe ich schon gemacht, ja. Das ist, habe ich manchmal bei, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext. Ich glaube, ich habe das einmal, also schon öfter sowieso gemacht, wo man es initial machen musste, damit man sich sonst gar nicht anmelden konnte. Da habe ich, glaube ich, so Cloud-Images gebaut, die nicht so ganz fit waren darin, ihre Netzwerkumgebung zu erkennen. Und dann musste man da erstmal irgendwie sich drauf hinken und das dann machen.
Ja, also ich finde, das ist halt, also NMCLI ist schon ein cooles Tool. Don't get me wrong. Aber ich finde halt, die Experience, die ist so ein bisschen schwierig, weil du hast dann halt eine Shell standardmäßig, wenn du keine Parameter angibst und hast halt so ganz krude, lange Optionsnamen, die man sich einfach nicht merken kann. Und deswegen breche ich mir da immer so einen Zacken aus der Krone. Und wenn ich irgendwo offline bin und gerade nicht ein Smartphone noch zur Hand habe, wo ich mal kurz in die Doku gucken kann, dann bin ich doomed. Und deswegen ist der First Boot Wizard eigentlich eine feine Sache, weil dann fragt er dich die Netzwerk-Config ab und konfiguriert das auch gleich für dich. Das bedeutet aber auch, dass jetzt OpenSUSE LibMicro 5.5 End of Life ist. Und die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist, was bedeutet das für Uyuni? Denn das benutzt das aktuell noch. Das, denke ich mal, werden wir zeitnah mitbekommen und dann auch nochmal berichten. Was mich auch direkt zum nächsten Themenblock bringt, denn es geht jetzt um die Patch-Management-News. Und wie gerade schon kurz angerissen, Uyuni, da gibt es jetzt keine neuere Version, aber es war neulich die Hack Week 24. Das sind halt einfach, ja, können Leute, die an dem Projekt mitarbeiten oder mitarbeiten wollen, treffen sich virtuell und dann werden Themen besprochen, die vielleicht mal ganz interessant werden und die werden dann halt eben bearbeitet. Und da war auch eins der Themen die Integration weiterer Linux-Clients, also weiterer Linux-Distributionen. Und das habe ich mal verlinkt. Da wurde zum Beispiel auch Zorin OS mal verprobt. Hast du das schon mal gehört, Felix?
Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Wir haben darüber ganz bestimmt sogar schon mal gesprochen. Zorin OS.
Es ist so ja, dieses, ich nenne das immer so, dass Linux oder das Ubuntu, das aussieht wie eine beliebige Windows-Version, die du gerne haben möchtest, oder eine macOS-Version, die du gerne haben möchtest.
Das Ziel haben ja viele eigentlich. Das ist ja irgendwie so ein Standardding, oder? Dass man sagt, okay, wir wollen Leute ansprechen, die von Windows wechseln, und deswegen soll das Ganze so aussehen wie das, was
Vista.
Vista.
3.11. Dann hätten sie mich. Dann würde ich sofort den Geld reinschmeißen. Nee, also das ist halt, ja, wie du schon sagst, ein Ubuntu, das soll halt, das richtet sich halt wirklich an UmsteigerInnen, die halt vorher irgendwie macOS oder Windows benutzt haben. Oder Leute, die halt noch alte Hardware haben, die sie noch weiter benutzen wollen. Das ist auch ein weiterer Spin. Und ja, das ist halt im Prinzip ein Ubuntu mit halt weiteren Repos und anderen Spezifika. Und das haben sie jetzt eben als Client einmal integriert. Also wenn das ein Thema ist, ja, dass ihr immer schon mal eure Zorin-OS-Flotte mit Uyuni verwalten wolltet, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Das wird in Bälde machbar sein. Ansonsten hat SUSE ein paar Namen geändert. Also es ist mir aufgefallen, weil wir auch häufig über den SUSE-Manager reden. Der heißt jetzt nämlich SUSE Multi-Linux-Manager. Und das kann ich aus einer Marketing-Sicht schon verstehen, weil der USP vom SUSE-Manager, oder wie er jetzt heißt, Multi-Linux-Manager, ist ja, dass er viele Linux-Distributionen verwalten kann. Nämlich nicht nur SUSE, sondern Red Hat, Ubuntu, Oracle, you name it. Und Zorin OS bald, ja. Deswegen ergibt schon Sinn. Ich weiß halt nicht, ob das so ein catchiger Name ist, aber habe jetzt auch keinen besseren Vorschlag. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen dauern, bis es in den ganzen Dokus drin ist, und dann werden wir uns dran gewöhnt haben. Und SUSE Linux Enterprise Micro, das wurde umbenannt schon vor einiger Zeit in SUSE Linux Micro. Da haben wir schon mal drüber berichtet. Aber auffällig ist auch, dass Liberty Linux jetzt SUSE Multi Linux Support genannt wird. Also das rein informativ. Interessant fand ich auch Ocarino, was in der Version 7.0 jetzt erschienen ist. Das hat ein neu gestaltetes Theme, das hat so mehr so Flats-Design, sieht auch ein bisschen moderner dadurch aus. Und das ist wichtig, kann jetzt auf EL9 installiert werden. Das heißt, es könnt ihr auf einem Rocky, Alma, Oracle, RHEL 9 installieren. Und wenn ihr jetzt natürlich noch Installationen habt, die auf EL8 basieren, dann werden die auch weiterhin bis Ocarino 7.1 unterstützt. Ab dann wird es einen supporteten Upgrade-Pfad geben, um euer System von EL8 auf EL9 zu upgraden. Bei den Änderungen gab es auch noch was weiteres, was ich sehr interessant finde, denn es gibt jetzt eine neue Funktion, die heißt Rolling Content View. Und das ist für die Leute, die immer Latest and Greatest haben wollen und die jetzt keinen Bock haben, automatisiert vielleicht auch Content View Versionen zu erstellen und Composite Content Views zu updaten. Das heißt, das klickt man einfach einmal an und dann ist das immer Latest and Greatest. Das ist das, was die Leute halt von einem Zoomer oder von einem Spacewalk von früher kennen. Also die Leute, die sich nie an den neuen Workflow orientieren wollten, die können das jetzt halt tun. Oder wenn Leute jetzt halt Entwicklungsmaschinen haben, die immer Latest und Greatest sein wollen, dann ist das, glaube ich, auch ein guter Use Case dafür. Finde ich spannend auf jeden Fall. Ansonsten werden jetzt auch Puppet 8 und Salt 3006.9 geschippt und unterstützt. Und auch ganz interessant, ARM64-Clients sind jetzt vollständig unterstützt. Das heißt, man kann jetzt auch auf Embedded Devices eine Linux-Distro der Wahl fahren und das Ganze wird offiziell unterstützt. Neben zahlreichen Bugs und CVEs, die gefixt wurden, gibt es auch eine Technical Preview, das Resource Quota Plugin. Da könnt ihr auf Organisationsebene CPU, RAM und Disk für einzelne User oder Teams beim Host Provisioning limitieren. Das heißt, man kann sagen, das ist jetzt hier mein Team A, die dürfen maximal 10 CPU, 32 Gig RAM und 40 Gig Disk verteilen. Ob sie das auf einem System tun oder auf mehreren, bleibt dann denen überlassen. Aber so limitiert man dann die Nutzung. Ist aber vielleicht auch für Hosting-Anbieter interessant, könnte ich mir vorstellen. Und last but not least gibt es auch bei Canonical News, denn Landscape ist in der Version 24.10 erschienen. Das ist eine Nicht-LTS-Version, wie ihr anhand der Nummer vermutlich schon erahnt habt. Das heißt, das wird nicht so lange unterstützt wie Landscape 24.04, kann jetzt aber, und das dürfte bestimmt auch in einer der nächsten Landscape-LTS-Versionen erscheinen, Kernversionen verwalten und Live-Patch-Infos anzeigen. Das heißt, ihr seht dann pro System, welche Kernel-Version ist installiert, gibt es einen Live-Patch, den ich anwenden könnte, und könnt ihr dann auch entsprechend auswählen. Das ist auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Man kann jetzt auch WSL-Instanzen darüber verwalten und konfigurieren, wenn man das möchte. Ist bestimmt für so eine Developer-Device-Flotte ganz interessant. Und auch bei der Hosted-Version gibt es jetzt SSO-Logins und hier wird auch nochmal Okta beworben. Das sind doch die immer so häufig Breaches haben, oder Felix? Das war zumindest mein erster Gedanke. Bin ich da falsch abgebogen?
Da reine Aussage. Weiß ich nicht, kann ich nicht vertrauen.
Ja. Nee, also SSO geht jetzt halt auch in Okta, ist einer der unterstützten Anbieter. Ja. Und dann haben wir gegen Ende der Folge, so will es das Gesetz, noch einige Kurznews. Was gibt's da zu berichten, Felix?
Genau. Und zwar gibt es unter anderem News von ForgeFed, eins von Christians Lieblingsthemen, wie ich gehört habe.
Yay!
Yay! Bei dem ganzen Projekt, falls ihr es noch nicht kennt, geht es eben darum, Federated quasi Git zu implementieren, also über mehrere Server zu sprechen und dann eben typische Git-Workflows zu implementieren. Und ganz passend dazu gibt es jetzt die Implementierung von Forks über mehrere Instanzen hinweg. Gibt es eine ganz spannende Diskussion dazu, ganz spannenden Blogartikel, den wir verlinkt haben. Und es gibt auch Demo-Instanzen, wo man sich das theoretisch mal angucken kann. Ich habe mal draufgeklickt, allerdings sind die mit der UI-Entwicklung noch nicht so weit. Das heißt, man muss sich da ein bisschen durchgucken, bis man das quasi in den drei Instanzen, die da federated sind, irgendwie erkennen kann, okay, was da genau passiert ist. Aber ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Rabbit Hole.
Ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich wirklich drauf, wenn das irgendwann mal stabil nutzbar ist und man wunderbar zwischen GitLab und Forgeo Forge fetten kann, dann glaube ich, gibt es keinen USP mehr für meinen GitHub-Account.
Ansonsten wurde ein Gaming-PC mit Nobara vorgestellt. Ist eigentlich mal ganz spannend zu sehen, wie manche Projekte eben ihren Weg in auch so ja, dann kommerzielle Produkte finden. Das Ganze hat ein AMD Ryzen 7 7700 und 16 GB RAM, 32 GB DDR5 und ist ja einfach vielleicht ein ganz cooles Signal, dass es eben Hardwarehersteller gibt, die auf sowas setzen. Und das gibt dem Projekt bestimmt auch ein bisschen Aufwind.
Ja, finde ich super. Ist auch meine Lieblings-Gaming-Distro. Habe ich ja auch auf meinem Gaming-Rechner und muss sagen, finde ich cool, dass das mehr Aufmerksamkeit dadurch genießt.
Ja. Ansonsten gibt es ein Update Ubuntu Touch 2004 OTA 7. Erscheint ein bisschen überraschend. Das ist von UbiPorts, die bauen das. Und das ist das zweite Stable-Update für das 2004-System. Und das Ganze läuft unter anderem auf dem Fairphone 3 und 4 oder auf dem Google Pixel 3. Und es gibt quasi noch einen separaten Update-Channel, wird das auch fürs Pinephone kommen.
Ja. Cool.
Da hatte ich direkt Lust. Ich kenne eine Person, der ich mal das Fairphone 4, glaube ich, so ein bisschen nahegelegt habe, einfach weil ich auch selber mal wissen wollte, wie das funktioniert. War ein spannendes Experiment. Ich glaube, die hatte tatsächlich ein bisschen ihre Probleme damit, mit ein, zwei Stellen. Aber ja, vielleicht könntest du jetzt nochmal überreden, da Ubuntu drauf zu spielen.
Also ich fand das wirklich gut damals. Ich habe das ja mal verprobt, als wir letztes Jahr hier diese Linux-Smartphone-Folge mit Thorsten und Peter aufgenommen haben. Grüße gehen raus. Und muss zugeben, fand ich gar nicht mal so schlecht. Das hat mir sogar gefallen. Da war nur das Smartphone nicht so performant. Mhm. Aber ich glaube, mit richtig beefiger Hardware macht das richtig Bock.
Ja, ein weiteres Hardware-Thema. Es gibt von einem Projekt, und zwar von OpenWRT, gibt es jetzt auch eine Hardware-Box, den ersten OpenWRT-Router unter dem Stichwort OpenWRT One. Und ist im Prinzip ja eine Appliance, die sie da bauen mit der Software in Kooperation mit Banana Pi und MediaTek. Und das Ganze gibt es für um die 100 Euro. Ist auch ganz cool. Also für manche Use Cases, glaube ich, dann für Leute, die nicht so Bock haben, sich die passende Hardware rauszusuchen, da selber irgendwie zu flashen und zu installieren, ist ja so ein bisschen wie bei, es gibt ja auch Home Assistant Boxen und ja, ganz cool. Also wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch das gerne mal an. Ansonsten das letzte Newsbit betrifft alle DB-Admins und zwar gibt es bei PostgreSQL eine Notice quasi, die werden MD5 als Passwort-Hash deprecaten.
Finally,
ja. Allerdings jetzt auch nicht von heute auf morgen, also keine Sorge. Es gibt jetzt gerade erst im Code sind eben die Deprecation-Notices jetzt drin und das Ganze wird über mehrere Phasen, also es wird zuerst nicht mehr möglich sein, dann halt neue zu erstellen, dann irgendwann bei dem letzten wird es nicht mehr möglich sein, quasi zu updaten, wenn da noch Passwörter mit MD5-Hashes drin sind und das Ganze wird ausgefasst bis Version 21. Ja, ansonsten wir machen mal so ein Wrapped. Das heißt generell sowohl mit der Folge als auch mit unserem gesamten Podcast für dieses Jahr. Alles neigt sich so ein bisschen dem Ende zu.
Eindeutig.
Ja. Christian, wie war dein Podcast-Jahr 24?
Wir müssen jetzt aber nicht die Phrasen von Spotify wiederholen, oder? Dieses Jahr hast du richtig performt.
Genau, nee. Du gehörst zu den 0,05%.
Du gehörst zu den 0,009%, die es hinkriegen, auch den CD-Befehl falsch auszuführen.
Ich könnte dir auf jeden Fall ein paar Stats, Podcast-Stats sagen, die auf jeden Fall wahrscheinlich auf dich zutreffen würden. Du gehörst auf jeden Fall zu den 0,01% der Podcast-Hosts, die am häufigsten über Hannah Montana gesprochen haben. Ganz ja, sicher.
Ja, das stimmt. Also da haben wir auf jeden Fall die Fahne ganz weit oben und das werden wir auch weiterhin tun. Aber wir haben mal so ein paar Zahlen zusammengefasst. Also ich finde auch, Felix, das war ein wildes Podcast-Jahr. Wir haben super viele Episoden veröffentlicht und der Adventskalender, der war natürlich auch dieses Jahr besonders ausladend. Und das meine ich hoffentlich positiv. Also das Feedback war bisher positiv. Aber wir gucken mal ein bisschen drauf. Wir haben gegenüber letztem Jahr haben wir jetzt 7.000 Abos, das sind 2.000 mehr. Wir haben im Monat so circa 4.000 Downloads, das sind auch so etwas über 1.000 mehr als letztes Jahr. Wir wurden in 109 Ländern gehört. Das sind 26 mehr als letztes Jahr. Das ist also auch ganz interessant. Wobei man da auch mal gucken müsste, ob das vielleicht auch einfach nur irgendwelche Bots oder sonst was sind. Aber na klar, die Klassiker Dachregionen Deutschland, Österreich, Schweiz und direkt danach USA und UK. Ich habe auch mal geschaut, was die beliebtesten Episoden sind. Hast du irgendwie ein Favorite für dieses Jahr, Felix? Irgendwas, das dir besonders gut gefallen hat?
Lieblingsepisoden?
Ja.
Da komm jetzt. Also tatsächlich hat alles so ein bisschen überspielt von den letzten quasi Adventskalender-Sachen. Also für mich sind natürlich so ein bisschen menschlich eben die, ich fand die Quizshow-Folgen irgendwie ganz cool. Ich habe gerade erst Enrico gegen Jasper gehört. Das fand ich richtig gut. Ansonsten, ja, die Folge mit dir und Moritz war auch richtig cool mit den Tabs.
Ja, also ich habe auch keinen, könnte ich jetzt auch nicht singulär beantworten. Also jeder hat halt Spaß gemacht. Wir haben halt echt coole Gäste in dieses Jahr wieder gehabt, da sage ich gleich noch was zu. Also wir hatten zum Beispiel Ohad Levy, der Foreman gegründet hat. Wir hatten Daniel Stenberg da, das war natürlich absolut Unikat, das mal hier zu haben. Das ist natürlich super. Ansonsten haben die mir echt alle Spaß gemacht. Aber die Zuhörenden waren der Meinung, dass Kuo Vadis, Proxmox und weitere Alternativen die meistgehörte Folge geworden ist. Die ist nämlich weit über 2000 Mal runtergeladen worden. Knapp dahinter 20 Jahre Ubuntu mit 2000 Downloads. Danach ein paar News-Episoden. August, Februar, Oktober. Da waren auch so Themen drin, wie zum Beispiel das WordPress-Thema. Das hat natürlich polarisiert. Da konnten wir die Leute abholen. Und im Adventskalender, der ist ja noch lange nicht durch. Also ich glaube, da können wir im Januar noch mal reingucken. Aber die bisher am meisten gehörte Folge, da ist der Linux im Schulwesen-Beitrag mit Mario und die unendliche Unix-Geschichte. Auch wenn sie sehr, sehr lang war, haben die Leute da sehr gerne zugehört. Und auch dieses Jahr haben wir wieder extrem viel externe Beiträge gehabt oder generell Gäste in 48 Stück in Summe. Das sind 4 mehr als letztes Jahr. 15 davon intern. Niklas, Gino, Mar, Enrico, Rainer, Jasper, Norris, Dennis, Holger, Maximilian, Andreas, Ben, Moritz, Peter und Volkmar. Und extern waren es 33 Stück dieses Mal, nämlich Patrick, Falk, Craig, Eric, Matthew, Steph, Carol, Miguel, Don, Evgeni, Bernhard, zweimal Dirk, Ohad, Pauen, Daniel, auch einmal Englisch, einmal Deutsch, also Daniel und Daniel, Thorsten, Mario, Martin, Sandra, Jochen, Benjamin, Udo, Tanja, Gina, Ingo, Melanie, Thomas, Andreas, Kevin, Georg und Marius. Und da auf jeden Fall vielen Dank schon mal dafür. Also das wäre alles ohne euch nicht denkbar gewesen. Vielen Dank, dass alle sich so zahlreich daran beteiligt haben. Wir sind auch weiterhin natürlich an euren Ideen und Beiträgen interessiert. Also wenn ihr Themenwünsche oder Ideen habt, wisst ihr ja über die üblichen Kanäle. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viel waren, aber es waren wirklich viele Leute, die hier zu Gast waren.
Ja, und natürlich bedanken wir uns auch bei euch, bei allen, die zugehört haben. Wir sind immer ganz fasziniert, auch wenn wir eben Feedback bekommen, wenn Leute uns hören, einschalten. Wir sind ja ganz, ganz happy, dass das Projekt irgendwie so funktioniert und dass es anscheinend eben Leute gibt, denen das Spaß macht. Und tatsächlich, uns macht es ja auch Spaß. Und deswegen, ja, danke. Danke fürs Einschalten.
Absolut. Und der Dank gilt natürlich auch an unser Team im Background. Also zum Beispiel Nele, Theresa, Christine, Joachim, Martin, Valentin, Stefan und Moritz. Und natürlich auch geht der Dank in Richtung Felix und Jan. Also auch da natürlich immer vielen lieben Dank für die tolle Moderation. Das macht mir auch sehr viel Spaß mit euch.
Und an Christian für die super Moderation und die Orga und alles und die Ideen. Ja. Danken uns alle gegenseitig.
Sehr schön.
Jeder darf sich mal auf die Schulter klopfen.
Genau. Pat, pat, pat. Gut, und damit schlage ich vor, bevor wir sentimental werden, schauen wir in die Veranstaltungstipps mal rein. Und da kann man anmerken, wir haben ja neulich über die Subscribe berichtet und die wird auch nächstes Jahr stattfinden und sehr wahrscheinlich vom 23. bis zum 25. Mai, wenn ich es hier richtig aufgenommen habe. Webseite ist auch in den Shownotes verlinkt. Und gleiches gilt für die MRM-CD, die Meta Rhein-Main-Chaos-Days. Die werden nächstes Jahr vom 12. bis zum 14. September stattfinden. Also auch da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und ansonsten, ich glaube, dieses Jahr gibt es keine großartigen Termine mehr, die angekündigt werden müssen. 38C3 haben wir mehrfach darauf hingewiesen. Hast du irgendwas, was du dir nächstes Jahr auf jeden Fall anschauen willst, Felix?
Also ich freue mich schon besonders auf unseren gemeinsamen Besuch beim Config Management Camp. Darauf freue ich mich schon. Das wird richtig cool. Wir haben auch schon alles irgendwie, in die Orga läuft schon und wir bringen auch ein paar nette Kollegen mit. Das wird gut.
Stimmt, ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Und ansonsten haben wir aber auch für nächstes Jahr eine eigene Terminserie, also hier in eigener Sache, kleiner Hinweis. Hack und Snack heißt das Ganze. Das ist eine Serie, da werden an 6 unserer Standorten Events stattfinden. Das wäre Wiesbaden, Leipzig, Stuttgart, Hamburg, Berlin und Greven. Findet Ende Januar, Anfang Februar statt. Und da geht es vor allen Dingen um Vorträge aus dem DevOps-Umfeld von ExpertInnen. Das sind nicht nur immer Leute von uns, das sind auch, glaube ich, in Teilen Externe, wenn ich es richtig weiß. Und ihr habt da natürlich die Möglichkeit, nachdem ihr euch 2 Stunden lang habt updaten lassen, was hier diese Themen anbelangt, euch mit anderen Teilnehmenden oder auch den ReferentInnen zu vernetzen. Und das ist der zweite Teil des Namens, es gibt natürlich danach auch noch was zu essen. Ja. Und das macht mir immer viel Laune, muss ich sagen. Also ich finde die Events immer recht interessant.
Ja, das macht auch Spaß. Das ist tatsächlich normalerweise, wenn wir Sachen referenzieren, oft sind die Sachen auch hinreichend techy. Also braucht man keine Sorge haben, dass man damit etwas zugemüllt wird. Also das ist eigentlich ganz, ganz cool. Das letzte Mal war, glaube ich, in Göttingen, war ich auf jeden Fall. Da habe ich selber einen Vortrag gehalten über Consul und da irgendwie Consul Service Mesh. Das war ganz cool. Und unser Kollege Volkmar hat über KubeWirt gesprochen.
Ah, cool.
Und da kann man so ein bisschen den Flair. Also es geht immer um Sachen, die uns irgendwie beschäftigen, Themen, die wir neu und cool finden. Ich werde selber, glaube ich, in Hamburg sein. Du wahrscheinlich in Wiesbaden.
Genau, ich bin in Wiesbaden und natürlich fahre ich auch ins Ländle. Ich freue mich immer, nach Sturke zu fahren und das wird, glaube ich, auch schön.
Ja. Ja, das wird gut.
Ja, definitiv. So, dann fehlt nur noch eins, Felix, die Tool- und Medientipps. Und ich habe was mitgebracht, das Hörl heißt. Also nicht Curl, sondern Hörl. Hast du das schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Erst hatte ich es verwechselt, aber dann habe ich mir den Link angeguckt und habe festgestellt, nee, das kenne ich nicht.
Ich bin da auch durch Zufall drauf gestoßen, als ich hier diese Weihnachtslampen-Problematik da hatte. Aber was ist Hörl? Hörl ist ein CLI-Tool für HTTP-Requests und das nutzt Curl. Das kann man ja schon ablesen, das ist ja an den Namen angelehnt. Aber die Requests werden in Plain Text formuliert. Das heißt, ihr schreibt im Prinzip einfach in so ein Textfile get URL bla sowieso und dann könnt ihr halt sukzessive verschiedene Requests machen. Das heißt, ihr müsst dann nicht einfach 5, 6, 7, 8 mal Curl aufrufen, sondern ihr schreibt einfach in Zeilen untereinander, welche Requests ihr machen wollt. Das Ganze kann man natürlich wunderbar parametrisieren und kann dann zum Beispiel auch die Ausgaben, die so ein Return dann eben liefert, weiterverarbeiten. Also ihr macht vielleicht erst ein Login, dann holt ihr euch da das Token raus und dann macht dann Post-Request unter Angabe dieses Tokens, um dann was zu tun zum Beispiel. Und ja, also das ist für so Nested-API-Sachen ganz cool. Man kann das auch für Unit-Testing benutzen, weil ihr könnt reinschreiben, was für ein Output und was für ein Return-Code ihr erwartet. Und dann kann man das auch in so einer CI-CD-Pipeline packen. Und ich habe das jetzt halt genutzt, um mir so Skripte zu schreiben, die dann halt sich richtig authentifizieren an den Lampen und dann halt Farben auslesen, Farbcodes ändern und das dann wieder verifizieren. Mhm. Und ja, ist echt ein kleines, cooles Tool. Ist in Rust geschrieben, wenn ich es richtig gesehen habe. Finde ich sehr, sehr nützlich.
Ja, das klingt ganz spannend. Ich habe kein Tool, sondern einen Medientipp mitgebracht. Nicht ganz neu, ein bisschen abgehangen. Aber ich habe einfach ein bisschen geguckt, okay, was beim Stöbern, was interessiert mich so? Und bin hängen geblieben bei einem Vortrag vom 37C3 über Tonybox Reverse Engineering.
Oh, Rabbit Hole, Felix.
Fieses Rabbit Hole. Ich habe auch vor einer ganzen Weile schon mal mit Enrico habe ich schon mal drüber gesprochen. Der hat das vor einer ganzen Weile schon mal gemacht irgendwie und sich damit beschäftigt. Aber ich dachte, vielleicht ist es ganz nett. Ich habe mir dann das ein bisschen angeguckt und fand es irgendwie ganz cool. Und vielleicht ist es für den anderen so ein bisschen was für die Feiertage.
Also da geht es darum, wie das Ding von innen aufgebaut ist, was für Hardware drin steckt und so oder in welche Richtung
ja,
das ist.
Hm? Genau, ja.
Ja, cool. Ich muss zugeben, ich habe mir mal neulich spaßenshalber von der Tonybox, also ich habe das, wie, mir war nicht bekannt, was für ein großes Thema das zu sein scheint. Das ist ja eigentlich eine Musikbox für Kinder, wo du Figuren draufstellst und dann läuft dann Musik. Und die Kinder können die Figuren tauschen und dann tauscht man Musik quasi, so habe ich es verstanden.
Mhm.
Und ich habe dann mal den Fehler gemacht und habe mal in die AGBs und in die Datenschutzbestimmung reingeguckt und war ganz schön erschüttert, was da alles erfasst wird. Also auch so Dinge wie, nicht nur, ob das Musikstück, ob das quasi lizenzkonform abgespielt ist, sondern auch so Dinge wie, wann wird pausiert, wann wird lauter und leiser gemacht, wer da mitgelockt. Und das ist halt schon echt übel. Also du kannst dann natürlich DSGVO-Antrag stellen und deine Daten da einsehen, aber Ein bisschen schade, weil die Idee ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Also ich finde auch das Produkt ganz süß, muss ich sagen. Aber ich habe dann gesehen, das können wir ja auch nochmal mit reinpacken. Kennst du Ton Uino?
Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich glaube, das ist das, was worüber ich über mit Enrico gesprochen hatte.
Mhm.
Mit so Karten, die man dann quasi und auch wo du das spielen kannst, oder?
Ja, genau. Das ist quasi das Gleiche als Open Source nachgebaut. Ist halt Arduino-based, deswegen auch das Uino im Namen. Du hast völlig recht, das ist halt Arbeit mit RFID. Aber das kannst du ja auch in so eine Figur reinpacken und 3D-drucken, theoretisch. Also man kann damit eigentlich alles nachbauen, was halt das kommerzielle Produkt hat. Und das Ganze ist halt einfach datenschutztechnisch stets bedeutend besser da, weil du halt einfach den Code einsehen kannst und deine Daten nicht sonst irgendwo anders hin gepusht werden, ohne dass du das vielleicht so in dem Detail weißt. Und sie schreiben auch extra rein, die DIY-Musikbox nicht nur für Kinder. Also sie haben das auch so aufgebaut, dass man das beliebig skalieren kann.
Mhm.
Ja. Sieht natürlich erstmal nicht so süß aus, ja, wie diese fertige Tonybox, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, wenn sich da ein paar Leute noch mal irgendwie dran setzen und ein bisschen was Schönes 3D drucken, dass das nicht so nerdy aussieht, dann glaube ich, hat das auch bei Kindern einen höheren Akzeptanzfaktor. Naja.
Okay, das heißt, alles läuft darauf hinaus, dass in den nächsten Tagen wieder gelöst wird. Ich merke das schon. Alles zieht in die Richtung, jedes Gespräch.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein schönes Rabbit Hole. Also ich glaube, das macht schon Bock, wenn du da was lötest und hast dann auch Kiddies, die davon profitieren.
Ja.
Ja. Ja,
okay.
Ich glaube, damit haben wir es. Dann können wir hier mal für dieses Jahr den Sack zumachen. War ein langer Monat. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, Felix, und für die ganzen News.
Ja, hat später Spaß gemacht. Und ja, damit starten wir einen Aufruf. Wir freuen uns über Feedback von euch. Erzählt uns gerne, wie ihr diese Folge fandet, generell wie ihr alle Folgen dieses Jahr fandet. Und wenn ihr irgendwas zur Folge posten wollt, macht das gerne unter dem Hashtag der Woche. Danke, Miller.
Danke, Miller. Ja, und ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch drauf, euch nächstes Jahr dann wieder bespielen zu dürfen. In dem Sinne, genießt die Feiertage, lasst euch gut gehen, kommt gut rein ins neue Jahr. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Und das gilt natürlich auch für dich, Felix. Vielen Dank und komm auch du gut rein. Und nächstes Jahr geht es in alter Frische weiter. So, Ende Januar dann, also die Fokusfolge, die lassen wir mal entfallen. Das Backlog ist, glaube ich, groß genug. Aber ab Ende Januar in alter Frische wieder News besprechen. Wird spannend. Hab schon ein paar Ideen auf der Liste für nächstes Jahr. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
In dem Sinne, dann bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.